Herzlich willkommen bei
Sichtung Mächtel,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 285 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Und Simon Balisa.
Hallo.
Ein schönes Weihnachtsgeschenk haben wir hier für euch, wo ja am 25. kommt die Folge raus. Passend haben wir die besten Games vom Jahr im Gepäck, behaupten zumindest wir. Und wir haben immer recht, wie wir jedes Jahr aufs Neue beweisen. Ja, wir haben uns wieder die 5 besten Games rausgesucht vom Jahr. Wie einfach ist es euch gegangen dabei?
Extrem schwierig gewesen, das Jahr. Also ich finde, es hat extrem viele gute Titel. Ich habe super viele Titel auch einfach aufgeschrieben, die ich gewusst habe, hey, würde ich gerne reinnehmen. Ich habe es entweder zu wenig lang gegeben, weil ich nicht dazugekommen bin, oder sind einfach rausgefallen.
Ja, es ist gefunden, weil ich tatsächlich einfach eine Liste hatte seit Januar und jedes Mal, wenn ich ein Game gespielt habe, habe ich das Game einfach auf dieser Liste eingetragen, entweder weiter oben oder weiter unten, und habe dann am Schluss einfach auf die Liste schauen und sagen, ja gut, das sind meine Games vom Jahr, that's it. Ich bin wirklich konsequent. Und Spielzeiten habe ich aber so eingetragen. Mache ich immer noch Artikel, wie viel dass ich gamet habe und mit welchen Games dass ich am meisten Zeit verbracht habe, sind ja auch eingetragen. Und darum habe ich null Aufwand gehabt Ende Jahr. Das war wunderschön.
Ich finde, ja, der Aufwand, gut, ich finde es am lustigsten am Schluss. Aber es stimmt, wenn man es vorzu macht. Weil es ist immer so die Frage, bist du Recency biased? Oder
ja, genau.
Die, die kürzlich spielt, ist besser.
Ja.
Aber andererseits finde ich es dann eben auch gar nicht so schlecht, weil wenn ich das Ende Jahr anschaue und dann irgendwie ein Game, das ich damals super gefunden habe, jetzt finde ich so, ich weiß gar nicht, ich hätte es gar nicht in die Liste genommen, dann ist es vielleicht irgendwie
nicht. Das gibt es manchmal schon, ja.
Wir sind aber gerade ein paar, ja, wir sehen es ja dann nachher, wenn das rauskommt, sind wir ein Wunder.
Aber ich habe zuerst auch gedacht, das wird ganz einfach, und dann habe ich gemerkt, ja, jetzt mache ich schon die Top 10, und dann sind es etwa 30 Games gewesen. Dann musste ich doch ein bisschen sortieren. Ah ja, und wir brauchen die Nummer 5, ja. Das ist noch schwieriger geworden. Ja, anyhow, dann fangen wir doch an. Sonst fange ich gerade mit meinem 5. an, und das wäre Keeper. Das hat dann von niemand von euch. Keeper ist das neueste Game von Double Fine. Und dann in ihr letzten, ich glaube, Psychonauts 2 gewesen. Und das ist jetzt so... ich weiß gar nicht mehr. Der Game Director ist nicht der Tim Schafer gewesen, glaube ich, in dem, sondern
ja.
Ein anderer, wo sie haben ja verschiedene, haben gesagt, so kleinere Projekte. Und ich habe das Game erstens sensationell gefunden, aber ich finde es auch verreckt, dass es überhaupt gibt, weil seit die übernommen worden sind von Microsoft und jetzt so da ganze Sparschrauben, die sie im Rat ziehen, hast du das Gefühl, so ein Game wie Keeper dürfte gar nicht existieren. Also, dass sie das rausgebracht haben, das ist schon ein kleines Wunder für sich. Ihr habt es nicht gespielt, oder? Aber ihr habt es nicht gespielt, oder?
Ich habe es angefangen, aber nicht fertig gespielt.
Es okay. Ist eines auf dieser Liste, wo ich dachte, ich gehe mal reinschauen, aber ich habe dann gedacht, das ist eines von denen, wo ich keine Reviews wirklich dann schauen oder lesen, weil es ist, glaube ich, recht kurz.
Mhm.
Und dann aber irgendwie in den Trailer habe ich nur immer das Gleiche gesehen. Dann habe ich irgendwie, es ist noch auf meiner Liste, so, okay.
Ich finde, klar, ich habe den Trailer schon easy gefunden und ich bin einfach Fan von Double Fine, weil die immer so ein bisschen... kurlige, einzigartige Spiele mit so speziellem Vibe machen. Und da bist du ein Leuchtturm, wo irgendein Vogel wird von komischen, dunklen Wolken verfolgt. Und dann stürzt er ab auf einen Leuchtturm und der fährt dann rumlaufen. Und dann wird es zusammen Bestie Buddies. Und dann gehst du eigentlich einfach auf ein Abenteuer. Es ist recht linear. Es gibt einfach so kleinere Rätsel, aber wirklich ganz einfache Rätsel. Es ist grundsätzlich einfach ein Spiel, das du einfach erlebst. Und durch eine unglaublich fantasievolle Welt durchgehst. Und es ist einfach so ein Trip. Es ist wirklich einfach, ich finde es wirklich eines der schönsten, wenn nicht das schönste Game, das ich je gespielt habe. Also ich finde wirklich, am Anfang eben habe ich mich noch gewundert, warum das verhältnismäßig schlecht läuft bei der Performance. Hey, aber nachher merkst du wirklich, hey, da haut er auch unglaublich etwas auf den Bildschirm. Und das ist wirklich... Es ist ein hoher Trip und es macht dann doch noch mehr, als du denkst. Am Anfang habe ich gefunden, ja, du bist da der Leuchtturm und läufst von A nach B und es ist einfach eine super coole, schräge Welt und komische Wesen. Aber es hat aber gleich noch ein paar lustige Twists drin gegen Schluss, wo also das Gameplay ein bisschen anders macht. Und es ist einfach... Ich liebe so Games. Es ist irgendwie 5 Stunden lang ein richtig geiles Erlebnis und einfach etwas, was ich in keinem anderen Game so je erlebt habe. Darum... Super cool und eben, ich bin ein Sucker, wenn etwas gut aussieht. Darum.
Ich würde sicher noch spielen. Ja,
ich glaube, das ist ein Neujahrsprojekt. Sieht auch mega schön. Also, die Grafik finde ich toll, weil es sieht ein bisschen aus wie so ein Animationsfilm.
Mhm,
so in the best way. Ja. So, so, fast wie eine, so eine Materialisierung Nächte.
Mhm. Ja, und dann mal toll gemacht. Wieder mal ein positives Beispiel von Unreal Engine. Weil die oft, eben, das kritisiert man ja schon oft, dass es ein bisschen gleich aussieht und nicht so gut läuft und so, ist mir jetzt hier nicht aufgefallen. Genau, das ist
cool. Darf ich dich nochmal kurz daran erinnern, dass ich den Tim Schafer gesehen habe an Gamescom und du nicht?
Was, hast du ihn getroffen oder hast du ihn einfach gesehen, irgendwie so alle dort auf der Bühne ist er?
Nein, er ist neben mir hat er einen Croissant gegessen, während dem, dass sie Keeper vorgestellt haben, einen kleinen Räumchen.
Skandalös. Hast du ihn angesprochen?
Ja, er hat keine Stimme gehabt, er hat nicht mehr reden. Er hat eine Präsentation halten von Keeper, aber er ist vorgestanden und dann hat jemand anderes übernommen und er hat sich Croissant gefressen neben mir und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Und
so wie ich nach dem Marketing essen.
So. Machen dann die Leute, haben gesagt, Foto mit dir?
Nein.
Wenn du so aufgegangen bist. Also kommt dann, Simon, erzähl ich, was bei dir auf Platz 5 ist.
Hey, bei mir ist, das ist wirklich vielleicht ein bisschen Recency Bias, du hättest mir das nie verschicken Phil, aber es ist Sektori, das ist so ein Twin-Stick-Shooter, der hat Kimo Latinen heisst, der hat den gemacht und der ist bis irgendwie vor 10 Jahren hat, oder ein bisschen länger bei Housemark gearbeitet, das sind die das arguably beste PS5-Exklusivspiel lang gehabt haben, nämlich Returnal.
Ich dachte, das klingt finnisch, den Namen.
Ja, und ja, das merkst du, es ist so ein bisschen eine Art Geometry Wars, Roguelite, Arcade-Kabinett, so, also wer Geometry Wars gespielt hat auf der Xbox, der weiß, was haben wir erwartet. Du musst einfach so ein dreieckiges Raumschiff durch immer neu generierte Levels steuern und dann sammelst du Upgrades und es erklärt dir am Anfang auch ganz bewusst wie nichts. Du wirst einfach so reingeschmissen und verreckst und denkst, what the fuck muss ich jetzt machen? Und dann gehst du mal irgendwie schauen, dann ist es so kryptisch, liest es in so einem Manual, der da drin steht. Mittlerweile glaube ich, habe ich so die Hälfte von der Mechaniken begriffen.
Es sieht voll simpel aus, aber es ist schlecht verreckt und huere stressig auch.
Ja, und der Soundcheck, Mann, oh boy, es ist wirklich so harte Techno im Hintergrund, wo sich natürlich dann immer so evolved, wenn du neue Dinge machst und so. Und es motiviert mega. Jetzt habe ich gerade, du musst das erste Level mal abschliessen, dann kannst du immer neue Spielmodi und so freischalten. Also es bietet recht etwas, für das irgendwie 15 Stutz kostet aufs Team. Und es ist einfach so, hey, ja, es erinnert mich so ein bisschen, ich gehe nicht mehr so viele Clubs oder eigentlich gar nicht mehr, aber es ist so wie die Zeit, wo wir jedes Wochenende in Clubs sind und einfach die ganze Zeit so graved haben und so. So ist das Game. Für einen alten Herr, um nochmal da so ein bisschen zurückerinnern, ist das genau das Beste. Und ich bin natürlich unglaublich schlecht darin, hey, das muss ich auch sagen.
Ich finde es auch sehr schwierig, weil du eben, also einerseits, du musst ja selber schiessen, weil eben Twin-Stick, weil Geometry Wars, also, wenn ich es recht im Kopf gehe, hat es glaube ich automatisch geschossen.
Das schießt schon automatisch, aber du hast einfach so einen, Rush, den du selber auslösen kannst. Und dann verzögert es aber immer so leicht. Das heisst, wenn du neben dran stehst und den auslösest und dann mit dem Stick wieder leicht wegdriftest, dann nachher geht er dort hin. Also du musst immer so warten, bis er leicht aufgeladen ist und so. Das ist noch tricky. Nein, aber schiessen tut es schon selber.
Du zielst. Einfach mit dem Geometry Wars war auch so. Aber ja, es ist schon am Anfang, du hast den Raum ist so relativ begrenzt, dann kannst du manchmal so rumhopsen manchmal mit so Teleportation. Mhm. Und dann, wenn du Upgrades bekommst, dann musst du die nehmen, während du gamest. Das finde ich
so. Ja, cool. Genau. Also du kannst so Upgrades und dann gibt es so wie Tiers. Der erste Tier ist immer Geschwindigkeit und das rushe ich immer recht schnell 3-4 Mal rein. Und dann nimmst du 4-mal so einen Upgrade-Kristall auf, damit du irgendwie fängst auf Raketen kommst, wo dann die Geilen kommen, oder?
Aber du kannst dann nicht pausieren.
Und du kannst nicht pausieren, genau. Und zwischendurch hast du vielleicht mal das Schild verloren und denkst, oh fuck, jetzt bin ich beschild, jetzt nehme ich glaube das und setzt sie aber wieder zurück. Und wenn du alle Geschwindigkeit schon hast, dann musst du sie trotzdem noch einmal drüber raus und so. Das macht die Mechanik hat mich am Anfang huere reingestresst, aber jetzt finde ich es recht geil.
So. Ich finde das recht psycho, dass du das on the fly musst machen, weil bei den anderen ist es so, ja, jetzt paust, jetzt schaust du mal ein Upgrade, das du nimmst. Ja. Und da ist es einfach, du bist am Ausweichen und gleichzeitig noch irgendwie Upgrades zu machen. Das ist huere crazy.
Plus, manchmal kannst du aber noch so ein Deck aufnehmen, dann kannst du Pause machen und dann kannst du sowieso Karten einsetzen, das gibt es auch noch. Und dann hast du, was ich noch nie geschafft habe, du kannst noch so Mirage als Wort irgendwie, weißt du, so wie früher bei den Flipper oder so. Das hat es, glaube ich, auch gesehen, bei diesen Arcade-Shoot'em-ups, es geht so Wörter, hast du müssen einsammeln. Und wenn du das fertig hast...
Also so einzelne Buchstaben und dann gibt es Mirage, okay.
Genau, dann gibt es so ein Mirage-Wort und das Problem ist, die Buchstaben wechseln immer, wenn du das hast. Du musst immer noch schnell schauen, oh fuck, ich brauche noch ein M und dann nachher wechselt er durch und dann kommst du aber gerade nicht als M an, weil gerade irgendwie Gegner dort sind. Und so. Also es ist alles ein verdammter Stress, aber irgendwie bleibe ich dann trotzdem immer so eine Stunde, zwei hängen und bin völlig verschwitzt. Es ist so geil, es ist so gut.
Also das ist Sektori.
Sektori, wirklich. Gibt es, glaube ich, aber nur auf Steam, wenn mir nicht alles täuscht.
Das wüsste ich gar nicht.
Aber das wäre das perfekte Switch 2
geben. Ja, dann kommt es sicher auch noch. Domi, was ist bei dir auf Platz 5?
Platz 5 bei mir ist Chronos The New Dawn. Survival-Horror-Spiel von Bloober Team, wo letztes Jahr mit Silent Hill 2 Remake glänzt haben. Und von dem her habe ich mich sehr auf das gefreut, weil das Silent Hill 2 Remake ist sehr, sehr gut gewesen. Jetzt muss man sagen, ich habe Silent Hill 2 original nie gespielt und darum war es so ein bisschen mein erster Ausflug gewesen, aber es wirklich super gefunden und das hat mich jetzt vom Setting her sehr interessiert, weil es ist so ein bisschen ja, es gibt so ein bisschen die Richtung Retrofuturismus und es spielt in der Heimat vom Entwicklerstudio sozusagen, also es spielt in, warte, nein, ist es in Warschau oder irgendwo dort in Nöchi,
ja, ja.
Mit so kommunistischen Bauten halt, und du springst in zwei Zeitebenen umher, eine ist wirklich in den 80er Jahren, wo halt das ganze so der Brutalismus oder der Architekturstil ist irgendwie mega einzigartig, sieht man nicht so oft im Spiel, und du springst umher in zwei Zeitebenen, Ehren, wo es nur einigermaßen alles steht und der andere, wo alles postapokalyptisch kaputt und voller Monster ist, und du spielst Spielfigur, du hast keine Ahnung, wer du bist, du wachst einfach auf wie eine Kapsel und bekommst einfach den Auftrag, du musst jetzt dort her und du musst das machen. Und du hast keine Ahnung, wieso, wer das du bist und was genau dort das Ziel ist, sondern du tust einfach mal die Anweisungen befolgen. Und im Spielverlauf findest du dann raus, ungefähr in welchem Namen das du handelst, was das mysteriöse Kollektiv ist, das dir die ganze Zeit so Aufgaben stellt. Und auf dem Weg triffst du halt so ganz, ganz, ganz grusige Monster. Und speziell am Kampfdesign ist, dass die Monster, wenn du die besiegt hast, ist das Problem nicht weg, weil ihre Leichen bleiben liegen. Und wenn ein anderes Monster kommt, dann kann es mit der Leiche fusionieren. Und dann wird es noch stärker. Das heisst, das ist so ein bisschen, ja, anders als in anderen Survival-Horror-Spiel. Wenn du etwas umbringst, ist das Problem immer noch da, potenziell. Und darum musst du immer so ein bisschen umdenken. Und es führt halt zu recht lustigen Situationen. Das Kampfsystem ist sonst relativ simpel. Der Twist an dem ist noch, dass die meisten Waffen, die du hast, funktionieren mit Aufladen. Das heisst, du musst, anstatt dass du einfach konstant schiessst, musst du immer aufladen und kommst so ein bisschen wie ein Rhythmus rein, so ein bisschen wie ein Rhythmusspiel. Aufladen, zielen, bam. Aufladen, zielen, bam. Immer so. Das habe ich auch noch recht lustig gefunden. Und die Atmosphäre eben. Die ganze Architektur, das Setting und die kleine Zeitreise-Story, die es auch noch hat, das Mindfuck-mäßige. Das habe ich einfach alles gerne und finde, es ist so. Es ist jetzt kein Game, das grundsätzlich irgendwie etwas komplett anderes macht, aber ich finde, das, was sie sich konzentriert haben, das Entwicklungsstudio, das macht es wirklich gut. Und ich habe nicht wirklich einen Kritikpunkt am Spiel. Also wirklich sehr, sehr gut gefunden. Easily eins von meinen Lieblings-Horrorspielen. Und ja, von dem her Platz 5 mehr als verdient. Hey, den hat beide nicht gespielt, oder?
Nein, ich habe gedacht, dieses Jahr sind schon hure viele so Survival-Horror-Games rausgekommen. Ich glaube, die sind mehr im Trend denn je. Also, und ich habe keins irgendwie gross. Ich komme irgendwie nicht dazu. Ich meine auch, das Silent Hill F sehr geil.
Ja, das habe ich auch noch nicht. Das habe ich auch nur angefangen, aber nicht fertig geschafft. Ja.
Das hat mir ein paar gesagt, dass das super sehr gerne.
Ja. Ei, es ist. Ich muss wirklich noch ein paar nachholen.
Ist es dann aber mehr so Action-Game-mäßig oder wie muss man sich das vorstellen?
Es ist. Also du schießt schon relativ viel. Es gibt viele Kampfsituationen, aber es ist jetzt nicht das. Es ist nicht, wenn ich jetzt irgendwie das Resident Evil 4 so als Vergleich nehme, es hat viel weniger Action als in der Resident Evil 4. Es ist schon viel mehr. Du läufst schon viel um, es gibt viel Rätsel zum Lösen und die Level sind so labyrinthmäßig aufgebaut. Du verliest dich auch schnell drin. Musst also so ein bisschen mitdenken und ab und zu gibt es halt die Encounters mit den Untoten oder was auch immer das sind und dann geht es dann halt schnell ab. Und was auch noch ist, Ressourcenknappheit ist ein riesiges Thema. Noch viel mehr, als es im Genre so durchschnittlich, sage ich jetzt mal, üblich ist. Es ist wirklich, du hast so wenig Platz in deinem Inventar und musst wirklich harte Kompromisse treffen, was du jetzt wirklich mitnimmst. Weil teilweise so Quest-Items, die nehmen sehr viel Platz in deinem Inventar und dann musst du halt einfach Munition raus tun, weil du halt keinen Platz hättest, sonst das transportieren. Das hat viele Leute gestört. In den Reviews habe ich auch noch nachher gelesen, aber ich habe es geil gefunden.
Das so ja, gut, ja, da bin ich, ich weiss genau, was für Leute das gestört hat in den Reviews und ich finde so Sachen halt schon auch immer sehr geil, wenn, so, wenn dir diktiert wird, was das du machen musst. Und das ist gut jetzt so. Das ist jetzt gut so.
So machen wir das so Kisten hier. Also, das ist Kronos. Was ist dabei, Titel? The New Dawn oder so?
The New Dawn, ja. Erhältlich für PS5, Xbox und PC. Und Switch 2, ja.
Und Switch 2, ja. Geil. Also, dann wären wir schon auf Platz 4. Und genau bei mir auf Platz 4 ist Split Fiction.
Ja.
Ja, das... Das ist auch relativ früh rausgekommen. Ich weiß gar nicht, wann, aber das ist im ersten Quartal, glaube ich, rausgekommen, oder? Habe ich irgendwie so im Kopf. Mhm. Und dort, ich habe auch dort schon das Gefühl gehabt, dass, also wenn das nicht auf Top 5 oder noch weiter hochkommt, dann wird es ein ganz brutales Jahr. Und das ist ein Koop-Spiel, also wirklich ein exklusives Koop-Spiel. Du kannst es nur das zweite spielen. Und von der gleichen, wie haben ihre Vorherigen geheißen?
Ach. It Takes Two
genau,
und stimmt. A Way Out.
Ja, stimmt, ja. Genau. Und habe ich beide auch recht geil gefunden. Ich würde sagen, beim letzten vor allem, dort haben sie ihre, so die Formel gefunden von einfach mega abwechslungsreichem so Platformer-Adventure, wo du halt wirklich zusammenspielst. Und
bei A Way Out war es noch so ein bisschen bunter an Realismus, oder? Das ist so eine, aus dem Knast ausbrechen und das ist so eine, echte Story gewesen. Und dann haben sie gefunden, fuck it, jetzt gehen wir komplett crazy. Und ich glaube, das ist in Split Fiction auch so, oder?
Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist das Beste, was sie können machen. Also, ja. Du hast jetzt auch mittlerweile gespielt, oder?
Nein, leider immer noch nicht. Ah, ja.
Darum, sonst wäre es dir vielleicht auch.
Ja, genau. Sonst wäre es sicher auch in der Top 5.
Ey, also, ich habe es auch mit einem Kollegen durchgespielt und das sind so zwei Autorinnen, die eine Science-Fiction, die andere irgendwie so Fantasy-Roman, werden in eine Maschine gezogen, so ein Tron-mäßig, weil dort irgendeiner will ihre Ideen abzapfen. Das ist ja völlig Schnurz. Und das ist sozusagen ein Alibi, um einfach dich nachher ständig in die verschiedenen Welten werfen von ihren Büchern. Und dann wechselt es immer hin und her zwischen irgendwelchem Fantasy und Science-Fiction. Hey, und einfach die Abwechslung, die das Game bietet, von Spielmechaniken, wo man dann oft würde sagen, hey, du könntest das ganze Game aus so einer machen. Und ich glaube, bist du schon froh, haben sie nicht 20 Stunden aus einer Mechanik gemacht, dann würde sie sich vermutlich abnutzen, aber... Da ist es einfach eine halbe Stunde, machst irgendetwas, weißt, es fängt dann an mit so Science-Fiction, mit so Schwerkraft, wo du ständig kannst, du rennst meistens irgendwo durch, wirst von etwas verfolgt und dann bist du in so einem Weltraum und dann kannst du eben Zeiten wechseln und so mit der Schwerkraft, einfach so richtig so Mindfuck-Sachen und dann kommen wieder so Fantasy-Elemente, wo du dann auch, dann bist du verschiedene Wesen. Dann war der Kollegin so ein Baumwesen gewesen, oder ein Affe, ich weiß es nicht mehr. Oder der eine Affe, der andere Baum. Und dann kann der Baum ein Zeug wachsen lassen, wo dann der Affe drüber entlang klettern kann. Oder manchmal bist du ein Bötli und dann mal eine Drohne. Und hey, du bist einfach ständig etwas anderes. Und dazu sieht es mega geil aus. Es sind mega schöne Welten, die es so kreiert. Hey, einfach wirklich so viel Abwechslung, die das Game geboten hat. Und dann wirklich, es hört auch wirklich so fulminant auf mit so etwas und findest so, hey shit, wie ist das möglich? Vielleicht ist das technisch ganz einfach, ich habe keine Ahnung, aber du hast einfach das Gefühl, das, also habe ich noch nie gesehen, so etwas so designmäßig und einfach geil, also wirklich von A bis Z, vom Anfang bis Schluss, super geil, hast du ab und zu so Challenge-Räume, die kannst du optional machen, einen offenbar, so einen ganz schwierigen, den wir nicht gefunden haben, wo dann, glaube ich, eine Einladung bekommst, vom Studio irgendwie, oder?
Recht. Ah, ja, stimmt, sie haben gelesen, ja.
Zum Studio.
Wenn du es schaffst, ja. Und die Kollegen, die es viel später gespielt haben, sie haben den Raum mal gefunden und sie haben gesagt, hey, keine Chance, dort durchzukommen. nein, wirklich, also sensationell, wirklich. Wenn du jemanden hast, wo du das durchspielen kannst.
Und es hat auch wieder der Friends Pass oder Friend Pass, oder?
Ja, genau, und nur jemand muss es kaufen, ja.
Das ist wirklich geil.
Ja. Ich glaube, so schwer wäre schwierig, ja. Das kann nur Pokémon kann das sonst.
Das einzige Game, das EA irgendwie published und irgendwie halbwegs attraktiv ist, finde ich so.
Ja, gibt schon nicht so viel, ja. Genau, das ist Split Fiction. Also, dann Simon, was ist denn bei dir vom Vieri? Call of Duty, ja? Gut.
Genau. Uma Musume Pretty... Nein.
Wenn ich nicht sicher ob du einen Witz machst.
Ja, ja, er kommt vielleicht auch noch mal ein. Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Stück.
Vier Plätze.
Ja, noch vier Plätze.
Kommt nur dreimal.
Auf dem 4 ist auch sehr ein kleines Game, grafisch super geil. Ey, Despelote, das hat mich wahnsinnig mitgenommen, das Game. Ein mega kleines Spiel von einem Entwickler aus Ecuador. Man spielt einen Bub, der in der Zeit von der WM-Quali von Ecuador in seiner Heimatstadt Quito mit seinen Kollegen draussen shootet und er hat so ein bisschen, ja, hat eine gute Zeit dort. Und es hat vielleicht eines der besten Intros je, finde ich, weil du spielst so zuerst so ein Shooty-Game, bis deine Eltern rufen und erst dann merkst du, so, dass du eigentlich eine Konsole gegamed hast. Dann musst du nachher runter, irgendwie fast am Family TV. Und dann musst du weg vom Family TV. Habe ich sehr herzig gefunden. Der Artstyle ist so, es ist wie so, es sind so eine Welt aus Punktwolken, die so realistisch aussehen, aber es ist alles so, so ein komisches Rot, Grün und Blau, irgendwie so dunkel, es sieht ein bisschen weird aus und Charaktere, die sind dann aber so wie von Hand reingezeichnet.
Es ist ein ganz komischer, oder ein ganz eigenartiger Grafikstil, ja.
Ja, voll. Also es hat mich so ein bisschen, weißt du noch, Operadin, ja. Dort ist es ein so ähnlich gewesen, so. Ja, ich weiß, ich würde dem sagen Punktwolken, ich weiß aber nicht, ob das der korrekte Terminus ist. Ja, und du erkundest dann die Welt und läufst immer wieder an Leute vorbei, die irgendwie miteinander schnurren. Immer laufen die Quali-Spiele von Ecuador. Du bist dann nachher dort irgendwie am Shooter. Shootest dann auch irgendwie so, ja, was das eigentlich machst oder was dann am die Ziele sind, ist mir nicht ganz klar, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Es ist einfach so geil, an diesen Leuten vorbeizulaufen, die dann einfach immer miteinander schnurren und irgendwie zwischen Shooten und die Wirtschaft geht jetzt aufwärts und so. Und deine Eltern sind aber so strugglend, irgendwie so, sind so Filmregisseure, wo man gesagt, ins Ausland eingeladen werden und so. Es hat irgendwie eine lustige Geschichte dabei. Und es hat mich so extrem abgeholt, weil es hat mich so, ich habe nicht gewusst, dass das ein Game kann. Aber es hat mich so krass erinnert an die WM94-Quali, wo so meine erste WM war, wo ich aktiv mitbekommen habe. Also das Gefühl von, wow, krass, wir schaffen es und alle sind so vereint und alle sind super pumped und wir sind so mit dem Vater nachher zu einem Quali-Spiel auch schauen und so.
Ist das, und das ist genau das Rumänien Gefühl gewesen. Das entscheidende Spiel gewonnen haben?
Ja, genau. Ja, nein, sie haben in der Quali haben sie, glaube ich, nicht gegen Estland oder so noch spielen. Ich weiß es nicht mehr.
Okay.
Aber gegen Rumänien haben sie natürlich dort gewonnen, an der WM selber. Dann. Hm. Das ist das grosse Ding.
Ah, das
dann haben sie sich qualifiziert, die WM selber. Und nachher haben sie verloren gegen Spanien, 0-3 im Achtelfinale. Aber das hat mich so voll an die Zeit erinnert. Und das ist so krass, habe ich nicht gewusst, dass das... Es also war mir nicht klar gewesen, dass das Game das kann. Und darum ist es mega fair und mega verdient. Es ist kurz, es ist janky, es ist wirklich, es hat auch Bugs und so, aber mega verdient auf dem
Platz. Am Schluss bist weil es ist ja so ein bisschen autobiografisch, oder? Mhm. Und am Schluss bist du in dem Park, wo sie einmal geshootet haben, und es ist so ein 3D-Scan. Ja. Der hässlichste Park, den ich je gesehen habe. Ja. Das ist aber wirklich so Google, weißt, so Google Street View, komisch, das sieht richtig scheiße aus. Google. Irgendwie aber auch geil, also ist das ein Kunstprojekt.
Ja, es ist wirklich mehr, ZHDK als AAA schon, das muss man sagen. Also es ist ein Kunstspiel, ein Kunstprojekt, aber auch mega herzig, wenn du es durchgespielt hast, bekommst du so ein... noch eine Aufforderung, hey, schick doch ein Brief oder irgendwie, ich weiss doch nicht, schick ein Mail dort und dort hin und dann nachher schicken wir dann ein Brief nach Hause.
Ah, wirklich?
Apropos den Entwickler treffen.
Also, das habe ich gar nicht.
Ja, okay. Yeah, yeah, also haben sie wie so... Also, ich habe es ja nicht gemacht, aber ich habe gefunden, es ist ja, also ich weiss, ich habe schon genug Tanz da, aber es wäre doch herzig gewesen, es gibt gerade.
Nice.
Sehr ein lässiges Spiel. Lohnt sich wirklich reinzuschauen, es kostet, glaube ich, gar nicht so viel auf Steam.
Cool. Ja. Despelote. Genau. Tommy, dies Nummer 4.
Nummer 4 ist Promise Mascot Agency.
Ach, geil. Das Game ist ein Game, das ich ums Verrecken muss. Das ist wirklich, wenn es eins gibt für diese Liste bis jetzt, muss ich das ums Verrecken.
So, okay. Es gibt selten einfach Games, die so perfekt meinen Geschmack treffen und irgendwie etwas in mir triggern, dass ich einfach nicht aufhören kann spielen. Und das war genau so ein Spiel gewesen. Tatsächlich habe ich das angefangen auf der Switch gamen. Und dann während dem Game, wahrscheinlich etwa 10 Stunden habe ich so, oder 5 bis 10 Stunden, sagen wir mal so, habe ich es gespielt. Und dann, weil ich unterwegs war, ich war in der Ferien und habe mir das runtergeladen. Und dann habe ich gedacht, ja, es wäre eigentlich schon geil, wenn ich hier so Trophies könnte sammeln auf der Playstation, weil das würde mich noch...
Das ist vielleicht eine bessere Grafik oder so, sagst du. Aber nein,
wegen der Trophies. Dann bin ich heimgekommen und habe mir es tatsächlich nochmal auf der PS5 gekauft und habe es einfach nochmal von vorne angefangen.
Hey, du bist Wahnsinn.
Mit den Trophies und habe es dann platiniert.
Nein.
Das ist nicht ganz geschüttelt.
Was geht's? Du spielst einen Yakuza, der irgendeinen Deal vermasselt hat und als Bestrafung wird von seiner Familie in ein verfluchtes Dorf geschickt, wo anscheinend Yakuzas sterben. Also du wirst eigentlich zum Tod verurteilt. Und deine Aufgabe dort ist es, die Promise Mascot Agency wieder aufzubauen, bis du stirbst. Und in der Welt von Promise Mascot Agency da leben so Maskottchen. Japan ist ja bekannt für jede Stadt und jedes Essen und alles. Es hat irgendein absurdes Maskottchen und die leben dort in dieser Welt, so wie Pokémon eigentlich, nur halt ein bisschen intelligenter und sie können normal reden. Und die Promise Mascot Agency ist halt eben eine Agentur für die Maskottchen und du tust die dann rekrutieren, tust die dann auf verschiedene Jobs schicken, zum Beispiel wenn es eine Eröffnung von einem Restaurant gibt, musst du halt eins schicken, wo die Werte hat, die es braucht für eine Eröffnung von einem Restaurant. Und es ist also ein Teil, es ist so ein bisschen Wirtschaftssimulation und Management-Simulation, wo die Agency muss am Laufen halten und deine Maskottchen managen. Und der andere Teil des Spiels ist einfach das Open-World-Erkundungsspiel, wo du in dieser verfluchten Stadt rumfährst, in so einem baufälligen Pickup-Truck und dann kannst du mit der Zeit dann upgraden, dass er fliegen kann. Es gibt einfach hunderte von sammelbaren Gegenständen, so kleine Nebenmissionen. Und es ist einfach so, es vergönnen 3 Sekunden, bis irgendetwas passiert während dem Erkunden von der Open World. Und darum habe ich eben auch gefunden, hey, es wäre geil, weißt du, wenn ich schon alles einsammle, dann will ich die Trophies dafür haben. Und dann habe ich das gemacht, ja. Und es ist einfach der Humor, es ist einfach so absurd. Die Maskottchen sind, also das, was ich von Anfang an begleitet, ist zum Beispiel einfach abgetrennte Finger. wo so ein bisschen ein Maskottchen für Yakuza allgemein ist, weil Yakuza ja gerne Finger abtrennen, wenn sie irgendetwas schlecht gemacht haben. Oder es gibt ein Maskottchen, das Tofu heisst. Das ist einfach ein riesiges Tofu-Stück, das einfach die ganze Zeit muss rennen muss.
Das ist Bondo zum Bernd's Brot.
Ja, oder zum Gudetama, dem depressiven Eingel, was in Japan
ja, genau, geht. Genau, voll. Oder der Trororo, so eine Katze, die mit einer komischen weißen Flüssigkeit bedeckt ist, wo nie ganz aufgelöst wird, was es ist, aber sein Hobby ist fast unzensierte Pornofilme zu konsumieren. Das sind einfach so absolut weirde Charaktere und absolut absurde Situationen und es ist einfach... Es gibt kein Spiel wie das. Es ist so fucking absurd. Und Synchronsprecher finde ich auch geil, wenn sie sich engagieren können. Es ist nämlich der Takuya Kuroda, der spielt der Kazuma Kiryu in dem Yakuza-Spiel.
Wirklich?
Ja, der spielt auch die Hauptrolle hier. Oder der Shuhei Yoshida, der war früher bei PlayStation gewesen, als Head of PlayStation Studios. Früher war er für Indies zuständig gewesen, jetzt ist er retired und der spielt einfach irgendeinen Charakter da drin. Oder der Swery 65, wo der Premonition Director war, der spielt auch irgendeinen Charakter. Keine Ahnung, wie sie an all die Leute kommen. Aber
weil es ist ein UK Game Studio, oder? Es hat nicht Japanisch
so... Kaizen Game Studios, genau. Aber sie haben mega viel Contractors, sehen wir dann in den Credits am Schluss. Also mega viele Leute, die sie zusammen mit Japan geschafft haben. Aber das Studio an sich ist Englisch, ja. Das finde ich auch recht lustig.
Ja, ja, das klingt eigentlich genau nach etwas, was ich entweder mega würde fühlen oder vielleicht nach einer Stunde finde, wow, it's nothing for me.
Aber hey, ich glaube, es gibt wie kein Zwischending.
Es gibt nicht so ein, ist noch easy. Ja. Ich glaube, da musst du entweder mega fühlen und platinieren oder einfach, ja, okay, fuck.
Also, entweder just man nicht Game Feel. Man kann nicht damit anfangen. Definitiv.
Ich habe es aber auch gesehen, es sieht wirklich noch lustig aus. Wenn es jetzt eine Demo gibt, ich habe in letzter Zeit bei ein paar Games schon gemerkt, ich habe nochmals eine Demo zocken und dann habe ich meinen Fix gehabt. Dann ist es irgendwie, dann hast du eine Stunde gespielt. Es war einfach gerade tiptop gewesen. Mal schauen, ob es noch eine Demo gibt. Also Promise Mascot Agency heisst das.
Gibt es auch für alles. Ja, und auch Switch. Aber genau, auf der Switch übrigens habe ich dann auch gemerkt, als ich die PS5-Version geladen habe, die ist massiv. Also es hat auch Cut Content, zum Beispiel wenn du die Stadt umfährst, gibt es kaum Verkehr. Okay. Und das spielt sich komplett anders als PS5-Version, wo halt musst aufpassen, dass du nicht in die Auto reinfährst. Und auf der Switch ist einfach alles leer. Einfach so als Warnung, ich würde es nicht auf der Switch kaufen.
Also. Okay. Also das ist Platz 4 beim Tommy. Dann sind wir schon beim Platz 3 und das ist bei mir der Drifter. Muss man sagen, Point-and-Click-Adventure eigentlich. Es australisch, also es spielt zumindest in so einem... Es wirkt ein bisschen dystopisch, irgendwie, aber es spielt, glaube ich, man kann es nicht so genau zuordnen, aber wohl in der heutigen Zeit. Hat aber gleichzeitig so ein 80er-Jahr-Vibes. Und es ist so, wie soll man sagen, so ein bisschen Film-Noir-mäßiger Thriller, aber dann gleich ein bisschen mit Humor. Du spielst eben einen Drifter, wo ein dramatisches Erlebnis untergehen hat, dass er irgendwie, er kommt dann relativ früh, dass sein Sohn gestorben ist und dann hat er sich halt von seiner Frau entfremdet und ich glaube, dann fängt es an, wenn die Mutter stirbt und du solltest eine Beerdigung gehen und du bist halt so ein eben Heimatloser, nicht ein Obdachloser, sondern wirklich einer, der rumdriftet.
Also einer, der die ganze Zeit rumreisen ist?
Ja, oder mehr so. Ja. Ja. Also, aber du fängt schon an, du reisest in einem Güterwagen rum, also vielleicht doch schon ein bisschen mehr obdachlos. Und jedenfalls dort passiert es dann eben, dass die Tür wird aufgerissen und sozusagen dein Mitpassant, der auch noch mitfährt, wird einfach irgendwie so von komischen Leuten mit so den Infrarot-Nachtlicht-Dinger einfach durchlöchert.
Okay.
Und dann merkst du irgendwie, da fährt so ein Thriller an, irgendwie dann findest du bei diesen Obdachlosen irgendwo, so am Wasser unten, und dann redet es von irgendwelchen Mördern, die da Obdachlose entführen. Und dann hat es einen Reporterin und dann wird die plötzlich auch wieder von diesen Leuten entführt. Und dann fängt wirklich so ein Thriller an, wo ey, einfach, er ist hure, also ich habe es einfach ein hure spannendes Game gefunden. Und es ist aber so ist das klassische Point-and-Click, einfach ein relativ einfaches. Also sie sagen selber in der Beschreibung, weißt du, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es Fast Pace oder irgend so schreiben, aber es hat Tempo, oder? Also, weißt, du bist wirklich selten am Umhirnen, was musst du jetzt genau machen? Es hat, zwei, drei Mal habe ich es ein bisschen gehabt, aber sonst ist es meistens relativ klar, was gemeint ist. Ich finde das System noch gut. Du hast, glaube ich, immer oben die Hinweise oder unter die Hinweise, was du eigentlich machen musst und oben deine paar Gegenstände. Also, weißt, so, ich mag das noch. Ich muss nicht jedes Point and Click haben, wo ich so ein verdammter Brain-Tease ist.
Ja, also es sieht so ein bisschen nach Lucas, nach diesen Lucas-Film-Dings aus, oder von früher, aber in dem Fall ist weniger so Roadblocks, dass du nicht weiterkommst und so. Ja.
Genau, okay. Aber es ist schon das Prinzip. Aber ja. Genau, also es hat ein paar Sachen gegeben, da bin ich ein bisschen umgekehrt, auch wenn zum Teil die Areale ein bisschen grösser waren. Aber eben meistens ist es relativ kompakt und dann hat es wirklich einen guten Flow und eben, es ist dann zum Teil recht düster irgendwie und auch so ein bisschen brutal. Halt, also meine, es ist so Pixel, 2D-Pixel-Grafik, oder? Aber hey, einfach saugeil und die Geschichte und die Schauplätze, die du hingehst. Zwischendurch hast du das Gefühl, hey, schau jetzt so und nachher wird es aber wieder irgendwie Witz drin und einfach coole Charakter, saugut gesprochen alle mit dem australischen Dialekt und so. Also habe ich wirklich unglaublich gefühlt und eben wie vielleicht so 7 Stunden oder so ist gegangen, aber eine richtig coole Geschichte, also das habe ich wirklich saugeil gefunden. The Drifter heisst das.
Jo.
Cool.
Dann Simon, was ist bei dir auf Platz 3?
Ja, auf Platz 3, etwas, so ganz früh schon rausgekommen ist und so eine mega Überraschung war, Glare Obscure Expedition 33. Allein der Soundtrack, Mann, das ist einfach der beste Soundtrack. Ich mag geschrieben am Beitrag über Soundtracks, dass es so viele gute Soundtracks das Jahr gegeben. Aber das Game, Mann, wirklich der krasseste Soundtrack. Dir zu kitschig, Phil? Der Soundtrack?
Hey, nein, ich habe ihn nachher auch besser gefunden und es hat richtig geile Tracks. Aber ich finde, der Sound am Anfang, ja, den habe ich wirklich, der ist einfach, der schiesst so komplett rein und ich finde so, hey, kann man das Game zuerst mal anfangen? Also,
okay. Ja, es war eine kleine Überraschung von Sandfall, einem französischen Studio, das aber auch sehr auf Japanisch macht. Das ist lustigerweise, haben wir gerade 2 Games, die auf Japanisch machen. Ja, aber aus Europa kommen. Es geht dort um so eine Expedition. Also es gibt so ein bizarro, verzerrtes Paris, wo die leben irgendwie. Und irgendwie all Jahr kommt da so eine riesen Zaubererin oder Paintress nennen sie, so eine riesen Künstlerin und tut dann Himmel in Zahl schreiben und alle, die dann drunter oder alle, die so alt sind, sterben. Und sie schickt dann aber jedes Jahr nochmal eine Expedition richtig, die Paintress, um herauszufinden, was denn eigentlich, wieso sie das macht und wie man das kann verhindern kann. Und die Expeditionen, die kommen nie zurück. Und du bist ein Teil von dieser Expedition 33, also der 33. Expedition, die das probiert zu machen. Und du kommst nachher in dieser Paintress immer näher. Und das in Form von so wirklich, also es ist wirklich JRPG-Rundenbasiert, aber auch mit so einem Rhythm-Game-mäßig. Also du musst in so im Takt halt irgendwie blocken und so und im Takt richtig drücken, damit nachher deine Angriffe stärker werden oder dass du irgendwie wenig Schaden erleidest. Und finde es es ist sehr, sehr schön gemacht. Also ich finde das Kampfsystem extrem toll, weil man kann dann also verschiedene, anstatt dass du einfach Skills hast oder so, oder Buffs, die du nur auf dich kannst brauchen, hast du irgendwann alles für alle freigeschaltet und kannst dann nachher so also wie die zusammenwürfeln, wie du willst. Du hast so und so viele Punkte zur Verfügung und kannst dann halt das auf jeden Charakter anwenden. Und das, finde ich, macht es mega einfach und mega spannend, um so Builds auszuprobieren, wo du denkst, aha, Moment, ich habe doch das Feuer-Emblem und jetzt mit dem kann kombinieren, der hat ja auch, macht so und so viel Feuer-Schaden und so, und dann kannst du so verdammte Stacks bilden. Da gibt es auch so teilweise Söhne, die einfach so overpowered sind, dass ich sie dann nachher selber nicht mehr gebraucht habe. Ich fand, das ist nicht mehr lustig. Ach, so, wenn die, ja.
Ich habe einfach viele Sätze gesehen im Internet, wo dann zum Teil eben Bossen mit einem Schlag kaputt machen.
Ja,
und
ja.
Ich habe es gut gefunden, aber es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen. Und ich habe es je länger, desto mehr hat's mich genervt, weil ich eben den Kampf dann irgendwann genug hatte. Weil es ist eben schon, wenn du es nicht, soll man sagen, richtig spielst oder optimierst, den Kampf, dann ist der Kampf eigentlich einfach ein bisschen zu mühsam. Und dann, und das ist schon ein Herzstück vom Game, jetzt neben der Story.
Es ist dann halt irgendwann einfach ein Grind. Also ja, es kann ein Grind sein. Mhm. Und dann nachher, wenn du alle Gegner kennst, dann kannst du sowieso schnell, also vieles einfach blocken und so. Und dann nachher machst du noch den Buff, der das Blocking-Window ein bisschen grösser macht. Und dann ist es einfach nur 10 Minuten dort sitzen und antizipieren, was jetzt kommt. Eben, darum. Also ich weiß schon, was du meinst, aber mich hat nicht gestört, dass die einzelnen Level keine Minimaps hatten, so etwas Essentielles bei der JRPG.
Stimmt, ja.
Und das ist jetzt so eine Art, das ist so eines von diesen Games, wo ich so fast würde sagen, ist ein Unreal 5 Asset Flip. Ist es nicht, aber es sieht alles so ähnlich aus, die Levels, und das hat mich so wahnsinnig gemacht. Das hat mich dann angeschissen. Ich habe dann die Story fertig gespielt und das war sehr schön gewesen, und die Charaktere haben echt diese Motivation, die dort drin sind, und ich habe wirklich mit denen, das finde ich von dem her recht mit diesen Mitgliedern oder verstanden, warum und was und wer sie sind und so. Und dann hat es ja natürlich noch irgendwie so einen Twist drin, den man jetzt nicht verratet. Naja.
Ich konnte den Epilog nicht fertig spielen, weil das Game hat einen Bug gehabt. Ich bin einfach durch den Boden gefallen. Und ich musste wirklich recht weit vor wieder laden. Das hat mich angeschissen. Dann habe ich dann die letzte, weiß ich nicht, 2 Stunden.
YouTube so nachgeschaut.
Ja, und ich habe geschaut. Und da gefunden, ja, habe ich nicht verpasst.
Hey, das ist wieder mal so eins von den wenigen Spielen, wo ich so das Gefühl habe, jeder findet es geil, außer ich bin nicht, wirklich irgendwie, der Funke hat nicht gezündet und ich habe 10 Stunden gespielt oder so, dann habe ich aufgehört. Aber es kann auch sein, es ist oft so, dass das Spiel zu einem falschen Zeitpunkt anfängst, wenn du wirklich in der Mood bist für so etwas und dann ist es halt vorbei so, und dann kommst du zum Nächsten und zum Nächsten und zum Nächsten. Aber irgendwann würde ich dem nochmal eine Chance geben. Und in Ruhe spielen, wenn ich keinen Stress habe und vielleicht auch nicht vorher ein riesen JRPG auch schon gespielt habe. Das ist sicher auch nicht von Vorteil.
Das ist mein einziger in dem Sinne JRPG, wenn ich das Jahr irgendwie wirklich durchgespielt habe und auch gespielt habe, glaube ich.
Ja. Von dem her, es hat mich mehr. Es ist zum Glück nicht so lang. Kommt auch darauf an, wie schnell das bist, aber so 20 Stunden rum, würde ich jetzt mal sagen. Also,
ja,
du kannst auch 30 investieren, natürlich.
Nein, ich glaube, ich habe irgendwie 25, 30 Stunden gehabt oder so. Aber ich habe jetzt dann nicht viel nebendran gemacht, aber ich habe halt immer wieder, ich finde es halt geil, dann nachher probieren, weißt du, die Schwierigkeit schon nicht auf ganz einfach, das mache ich nie, und dann aber halt so für Builds habe ich sicher etwa 10 Stunden einfach investiert, weil ich dachte, ja Moment, nein, es geht wahrscheinlich besser. So,
du bist
und
so ein Min-Maxer. Das ist so
Min-Max, weißt du, du kannst dann die Charakter, je nachdem, kannst du dann wieder reinholen und du musst schauen, dass die Initiative zuerst hat. Und dann meine, fuck, wenn ich da dafür Damage so stack, dann geht es aber mit dem wieder nicht auf, und so finde ich extrem.
Das hasst es, ich mache es auch nicht gerne.
Lieb's.
Completionist Run ist 66 Stunden übrigens, auf How Long to Beat. Aber Main Story 28,5 und
Psychos. Ja, genau.
Also, Claire Obscure Expedition 33. Dann, Domi, dies, Nummer 3.
Genau, vielleicht Recency Bias, aber das ist mir egal. Kirby Air Riders. Und ich wollte den Beitrag damit anfangen und sagen: Scheiß auf Mario Kart. das ist jetzt so ein Spiel gewesen, wo man wie klar gemacht hat, wie. Irgendwie schon, also, wie enttäuschend das Mario Kart eigentlich ist. Oder wie. Yeah. Wenig, dass sie aus dem gemacht haben, was sie hatten. Weil Kirby Air Riders, habe ich das Gefühl, ist so ein Spiel, wo so die Leidenschaft von diesen Leuten spürst, die dahinter sind gestanden, die das gemacht haben. Und du hast so einfach das Maximum aus einem sehr beschränkten Spielkonzept holen. Und Mario Kart auf der anderen Seite hast so ein riesiges Potenzial gehabt mit dieser Open World und so wenig aus dem gemacht wurde irgendwie. Es hat mich so, Mario Kart, durch das ist bei mir tatsächlich näher runtergerutscht in der Liste. Weil ich so wie habe gesehen, es hätte so viel cooler können werden.
Es wirkt Kirby recht Air, konservativ, wenn du die vergleichst, wirkt es völlig konservativ. Ja.
Mega, ja mega safe, Mario Kart World, ja voll. Also null Risiko eingegangen, genau. Und Kirby Air Riders, das ist Nachfolger von einem Gamecube-Spiel, von einem relativ obskuren Gamecube-Spiel, das 2001 rausgekommen, von Kirby Air Rider, Singular, wo dann zumal schon der Masahiro Sakurai directed hat und der ist vielen bekannt als Director von der Super Smash Bros. Serie. Und das Spiel lässt sich am besten beschreiben wie Super Smash Bros. Auf Räder. Also es ist ein gibt sich als Rennspiel aus auf den ersten Blick, aber dahinter ist eigentlich so ein bisschen Super Smash Bros. Konzept. Und wenn das Game startet, es erinnert alles von Menüführung über die Musik, über wie, weißt du, so wie der Announcer im Hintergrund sagt, start or let's go, pick your things. Ja, wirklich alles mega, wirklich, es ist Super Smash Bros. Einfach als Rennspiel. Und es hat wie drei Rennmodi, also es spielt im Kirby-Universum, du hast nicht irgendwelche Crossovers mit Mario oder irgendetwas, es ist wirklich nur Kirby. Und alle komischen Charaktere, die dort jemals vorkommen. Und du hast drei Spielmodi, zwei von denen sind tatsächlich Rennspiel. Das erste ist Air Ride, das ist so ein klassisches rundenbasiertes Streckendings, wo du halt einfach gegen, glaube ich, acht Fahrer sind gleichzeitig auf der Strecke und dann gibt es einen Top-Ride-Modus, was das Gleiche ist, einfach mit Miniaturstrecken von oben, aus der Vogelperspektive. So ein bisschen Micro-Machines-mässig. Das finde ich auch recht geil. Und dann gibt es noch den City-Trial-Modus und das ist so ein Modus, wo 16 Fahrer gegeneinander antreten, auf einer offenen Map. Und während 5 Minuten probierst du, möglichst viele Power-Ups zu sammeln, die dich zum Beispiel besser machen in Schnelligkeit, in Wendigkeit oder im Fliegen oder im Angriff oder der Verteidigung. Und dann nach diesen 5 Minuten wählst du ein Minispiel aus, das dem entspricht, wie du die Upgrades gesammelt hast. Also wenn du zum Beispiel mega stark im Angriff bist, dann wählst du am Schluss ein Minispiel, das du halt möglichst viele andere Gegner musst töten. Oder wenn du gut im Fliegen bist, wärst du halt ein Minispiel, wo es darum geht, möglichst weit zu fliegen oder irgendwie in der Luft etwas zu treffen und so. Und dann teilen sich die 16 Fahrer auf 4 Minispiele, die am Schluss immer zur Auswahl stehen und dann trittst du gegen die auf, die halt ja, irgendetwas gewählt hat. Wenn du allein bist, wenn du allein ein Minispiel gewählt hast, dann hast du automatisch gewonnen, finde ich mal lustig. genau, und das Spezielle an dem ist so grundsätzlich die Steuerung, weil du gibst nicht Gas. Sie geben von allein Gas, alle Fahrer und alle Maschinen. Du tust eigentlich nur steuern, links, rechts. Und im Grunde genommen brauchst du eigentlich nur einen Knopf, um das Game zu bedienen. Das ist der B-Knopf. Mit dem tust du bremsen, driften, Items einsetzen, Gegner einsaugen. Und dadurch, dass halt alles auf einem Knopf ist, musst du alles, was du eigentlich gelernt hast von vergleichbaren Races, so Fun Racer, musst du vergessen und komplett neu lernen. Und das heisst, wenn du zum Beispiel in einer Kurve bist, musst du halt entscheiden, okay, oder vor einer Kurve bist, wo du jetzt mit dem Item, das ich ausgerüstet habe, wo die den vor mir treffen oder wo die lieber schauen, dass sie schön um die Kurve kommen und schön driften. Weil es ist beides auf dem gleichen Knopf, hey, kannst nicht beides gleichzeitig machen.
Macht das
eigentlich
Sinn oder hätte man gerade so gut mehr Tasten brauchen, es wäre einfacher gewesen?
Ich glaube, das macht schon. Das macht einen mega grossen Teil des Reiz aus, dass das alles so unnötig simpel ist. Und dass das halt einfach nicht vergleichbar ist mit keinem anderen Game, was es in diesem Bereich gibt. Und es ist vor allem mega befriedigend, finde ich, vor allem zu driften und loslassen. Weil jedes Mal, wenn du loslässt nach dem Driften, bekommst du so einen Temposchub. Also ähnlich wie Mario Kart, aber es ist so ein kleines. Der Sakurai beschreibt es wie Squeeze und Let Go. Also du tust so wie etwas zusammendrücken, dann lass los und es gibt eine Explosion. Und wenn du aber zu lange drückst, dann bleibt dein Gefährt stehen. Es ist immer so ein bisschen so ein Balanceakt. Und dass alles halt auf einem Knopf ist, macht so. Es ist wirklich mega, mega speziell und es macht süchtig. Und vor allem der City-Trial-Modus, wo die 16 Spieler aufeinandertreffen, es ist so etwas Chaotisches und am Anfang bin ich wirklich mega abgeschreckt gewesen. Ich dachte, was zum Teufel ist hier los? Es gibt auf YouTube und Twitter und Reddit so viele lustige Videosnippets von Leuten, die einfach nicht klarkommen mit dem und die einfach durchgeschleudert werden durch die Map und nicht rauskommen, was passiert. Und es ist einfach geil, wenn er irgendwann so die Ordnung in einem Chaos siehst und verstehst, auf was es drauf ankommt und er ist plötzlich gut und es macht Spass. Und
das Game dran ist schon ein weirdes Game, ja?
Ja, mega. Mm. Es gibt kein DLC. Es wird kein DLC geben. Jemals.
Ist es so?
Ja, einfach das, was es hat, ist alles. Und er hat auch gesagt, ich werde nie einen Nachfolger zu dem machen. So, ja, aber lass mich in Ruhe.
Er muss ja nicht. Er ist quasi der Erfinder von Kirby tatsächlich, genau. Und auch der Erfinder von Smash Bros. Also das ist ja so nicht, meine, das ist eine fucking Legende. Und wenn, wenn der das sagt, dann dürfte er das sagen.
Genau. Und er sagt auch wie, hey, alles, was ich hatte, habe ich in das Game gesteckt. Also nehmt es und genießt es. Und genießt es, solange ihr könnt. Und das finde ich auch mal erfrischend, die Herangehensweise. Und das finde ich auch, macht auch die Unlockables irgendwie, macht so wie mehr Spass. Du hast so wie das Gefühl, es hat ein Ende, das Spiel. Im Sinne von, irgendwann hast du alles freigeschaltet. Dann erst wie gut. Und das ist auch mal schön für ein Multiplayer-fokussiertes Spiel.
Ja, das war bei Smash Bros. Ja. Also immer so ein Grind gewesen, und nachher sind dort aber noch DLCs kommt und dann, ja.
Ah, ein Singleplayer-Modus gibt es auch, so einen Story-Modus, der auch ganz crazy ist und wo ich jetzt so erstaunlich viele Stunden drin investiert habe. Aber es ist, ich habe jetzt schon über 40 Stunden drin, also mehr als bei Mario Kart.
Ist, ich glaube, dass jemand das nicht spielen spielen. Ich habe neben Sektori da, das
ja, nein, ja, mein das Problem ist, ich habe meine Switch 2 ausgelehnt, weil der Kollege im Spital war und jetzt ist er wieder gesund, hat er sie zurückbringen. Jetzt habe ich sie nicht zurückbekommen, jetzt muss ich wirklich langsam, komm, ich sie dann holen.
Nice, also das ist Kirby Air Riders. Dann kommen wir zum Platz 2 und bei mir ist das Ark Raiders.
Ah.
Das, der neueste Extraction-Shooter von Embark Studios, die ja die Finals gemacht haben. Mhm. Hey, das ist wirklich das Game, das mich wirklich seit Multiplayer-Game, glaube ich, seit PUBG, hat mich keins mehr so reingezogen wie das. Und zum Glück deutlich weniger, man regt sich deutlich weniger auf als bei PUBG. PUBG sind höchst und tiefst viel extremer wie bei Ark Raiders.
Ich denke, Battlefield wird dein Multiplayer-Spiel sein, das dieses Jahr auf deiner Liste landet, aber in dem Fall hat es Ark Raiders geschafft.
Ja, also ist schon noch, also das Battlefield habe ich auch super gefunden, aber es ist schon, also man merkt es auch da schon immer so, Multiplayer-Games sind besser, wenn du es mit deinen Kollegen kannst spielen, und das spielen wirklich alle bei uns. Also das sind, an der LAN-Party sind wir die 16. gewesen, und am Schluss haben es alle einfach gehabt. Am Anfang hat es, glaube ich, die Hälfte gehabt, und nachher haben es alle gehabt.
Verbreitet.
Es ist wie so ein Virus.
So geil.
Und ich kann, also ich muss sagen, ich finde es geil, weil es ist so etwas, schon etwas Neues. Also weißt, Extraction Shooter, eben, mittlerweile gibt es ja in jedem Multiplayer-Game, auch im Call of Duty gibt es ja die Modi und so. Und ich habe irgendwie keinen von denen zu gross gespielt, habe ich das Gefühl. Einfach das Prinzip noch easy gefunden, aber hat mich dann immer irgendwie angeschissen, weil du verlierst halt so viel, wenn du stirbst. Und da ist eben, finde ich, geil die Mischung, dass, auch wenn du etwas verlierst, du kannst immer noch mit so einem Gratis-Loadout rein, wo du dann einfach so ein random etwas bekommst. Und du kannst so selber bestimmen, wie du spielst, oder? Es geht ja darum, es ist so eine Science-Fiction-Welt, wo so die Arcs, das sind so Roboter, die beherrschen die Welt und die Menschen leben im Untergrund und die Raiders gehen auf und holen Ressourcen. Und dann hast du manchmal eine Mission, geht maximal eine halbe Stunde. Die geht nicht immer gleich lang, weil je nachdem, wenn es dich in eine Partie reinmischt, oder? Kann es auch nur eine Viertelstunde gehen. Und dann gehst du einfach rein und lootest einfach. Und looten ist eh geil. Du brichst Zeugs auf und so und suchst gute Sachen. Dann hast du ein begrenztes Inventar und dann gibt es so Extraktionspunkte, die mit der Zeit zugehen. Also am Anfang sind die 6 offen und dann gehen die langsam zu. Am Schluss ist vielleicht nur noch einer offen. Und genau, und dann gibt es eben neben diesen Arcs gibt es auch menschliche Gegner. Irgendwie so, ich weiß nicht, 16 pro Level oder so. Und bei denen weißt du halt nie, sind sie freundlich oder nicht freundlich. Und es ist eben schon noch witzig, dass die meisten Leute auch jetzt noch sind eigentlich freundlich. Und dann kannst du immer das Emote spammen. Don't shoot!
Kommt glaube ich, ein bisschen darauf an, ob die Trios, ich glaube, oder ist aber Trios mittlerweile freundlich?
Hey, es kommt immer ein bisschen darauf an. Genau, du spielst allein das Zweite oder das Dritte. Und es mischt dich dann eigentlich auch auf Server, wo auch die gleichen Menge Gruppen sind, die gleich grossen. Und ich finde immer noch, ich habe das Gefühl, es hat sich zugenommen, weil die Leute vielleicht schon mega vieles freigeschaltet haben und dann ballerst du halt lieber Menschen runter. Aber ich weiß auch nicht, die Welten sind mega geil. Es hat so vier grosse Maps, die sehen super geil aus. Es hat coole Waffen zum Upgraden. Und ja, aber halt immer die Spannung zwischen, wenn du irgendwie extrahierst und dann ist so, schiesst mich der Wichser jetzt in den Rücken, wenn ich da den huren Lift stelle. Und das ist wirklich, ich habe es auch schon erlebt. Dann kommst du an und dann macht er nichts und plötzlich schiesst er und du rennst noch rein und kannst noch, wenn du down bist, kannst du immer noch kräuchen und das Ding aktivieren. Und wenn dann den Lift kannst nehmen, dann hast du deinen Loot. Und wirklich hat mich auch schon einen, ich habe schon gedrückt. Und es geht wirklich 3, 2, 1 und dann töten mich noch den Sauhund. Das ist noch unnötig, du kannst mich gar nicht mehr looten. So, einfach damit ich es nicht bekomme. So, Ratten gibt es auch. Die Schmurwitz in der Hölle, Mann.
Hast du das Game, Tommy?
Nein, leider nicht, nein.
Ich finde die Welt einfach oben so extrem krass. Es hat so, das liebe ich.
Cool aus.
Ich liebe Videogames, die so riesige Gebäude haben und so, das finde ich alles extrem toll immer. Und jetzt ist es eben noch so in so einem 70s Italo-Setting irgendwie, das ist so, es ist so abgefahren. Ja. Es ist so geil. Und die huren Roboter sind also, du hast richtig, eigentlich findest du, sind's, musst du ja so ein bisschen dran vorbeischleichen und so, sind aber auch noch herzig irgendwie, wie sich's bewegen und dann plötzlich kommen sie auf dich zu und dann, oh fuck, oh fuck, oh fuck, und dann werden es immer mehr und dann bist du am Schiessen und dann, oh shit, ein anderer Squad und so. Ja, es ist so toll. Ich finde es sehr geil, aber irgendwie, ja, bin ich auch zu wenig dazu in letzter Zeit, aber bei mir sind immer noch alle Leute, es sind wirklich alle noch da zum Zocken.
Ich finde, die AI ist auch einigermaßen clever. Also ich finde, die Drohnen, die kommen wirklich in die Gebäude rein und dann schauen sie auf verschiedene Eingänge rein und so. Klar geht es dann mal, dass sie irgendwo an eine Wand reinfliegen, aber meistens sind es wirklich so richtig ecklig und dann kommen mehrere, weißt du, und dann wird es richtig geschissen und dann natürlich hast du wieder irgendeine provoziert, weil du das Gefühl hast, am Schluss, ja, die kann ich auch noch schön umlassen und dann die haut die weg. Ja,
also. Was hat es mit dem komischen Hahn auf sich, der in der Basis wartet?
Der gibt dir einfach Loot.
Ja, der gibt dir einfach Loot.
Also es ist einfach so ein Hahn, der immer dort ist und ab und zu gibt er dir irgendetwas.
Ich weiss nicht, welches Review, aber irgendwie von IGN oder GameSpot, aber einfach eines von den Grossen und so. Und irgendwie der es reviewed hat, hat irgendwie, weiss ich nicht, 6 oder so etwas gegeben und irgendwie hat nicht mal den Hahn gecheckt, um was das geht.
Ja, das ist schwierig.
So, hey, komm, ich weiß es nicht mehr, vielleicht sage ich es falsch, aber ich habe so einen Reviewer gesehen. Und dann hat es so einen Hahn, wo man auch überhaupt nicht rauskommt, was denn da soll. Und ich dachte, come on, so schwierig ist es. Es hat schon 100 verschiedene Currencies und so. Das ist halt schon so.
Das Menü
halt,
finde ich schlecht. Finde ich immer noch, immer noch schlecht, aber sonst finde ich genau.
Aber, Und wenn es dir jemand erklären kann, ist es
richtig. Also, das ist Ark Raiders. Dann, Simon, dir, Platz 2.
Platz 2 bei mir ist Hades 2, finde ich. Es ist auf Platz 2, weil es halt einfach, es ist mehr Hades 1, einfach streamlined, immer noch die gleich kriesgrämige, zynische Miesepeter, wo du da mit ihnen redest. Und es ist also der perfekte Dungeon Crawler Roguelite, wo du halt immer probierst, so als Halbgott immer an die Erdoberfläche zu kommen. Für das musst du irgendwie so gegen diverse Bosse kämpfen, die dich auf deinem Weg begleitet haben, also Familienmitglieder oder so, whatever. Ich möchte mich nicht darauf behaften, aber. Und die kommen halt immer am Ende vom Level und auf dem Level nimmst du immer wieder neue Upgrades auf und so und du kannst verschiedene Waffen mitnehmen und je nachdem kannst du auch, und das ist eben wieder so eins wie bei Clair Obscur, kannst du mega geile so Builds machen on the fly, weil du hast eine Auswahl zwischen irgendwie 3 Upgrades und wenn du in eine Tür rein, dann stehst du vor 3 Türen und dann weisst du, okay, da kann ich in der nächsten Tür kann ich ein Upgrade in die Richtung machen und dann hast du dort nochmal, wenn du das durch hast, nochmal 3 Upgrades in die Richtung und dann kannst du so wirklich recht geil steuern, wodurch es geht. Zwischen Heavy, Tank bis irgendwie Glass Cannon, dafür irgendwie machst du alles kaputt mit Area, so Area Damage und so. Und es spielt sich extrem gut, einfach, es ist so flüssig und so snappy irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es soll erklären. Und sehr schön, so zeichnet der Artstyle.
Macht grundsätzlich etwas anderes als das Eis, oder ist es einfach...
Es macht vieles es ist einfach mehr, oder? Es hat eine Art Crafting-Mechanik und es hat einfach mehr so Zeug. Aber es ist eigentlich nicht viel anders als Eis, wenn du so willst. Aber du gehst auf der Stadt runter.
Die Figur bewegt sich ein bisschen anders als im ersten, aber es ist schon einfach...
Es ist einfach mehr vom Eis.
Ja, genau.
Wenn man es gerne hätte, dann würde man das sicher auch gut finden.
Ja, es ist das perfekte Switch 2 Game, muss man auch sagen.
Das haben wir auch abgeladen jetzt für den Flug. Das, wird, das ist ein gutes Spiel für im Flugzeug spielen, der vergeht die Zeit sicher auch schnell.
Ja. Ah, das, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach auch wieder mal schauen, was habe ich am meisten gespielt das Jahr. Und Hades 2 ist eines von den Games, wo mich einfach immer wieder reinzieht.
Letztes Jahr im Early Access oder ist Early Access das Jahr gewesen?
Nein, letztes Jahr. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass Early Access eben nicht immer scheiße ist. Es gibt viele, die dann so Early Access scheiße finden, weil es irgendwie, wenn es rauskommt, ist es einfach immer noch im Early Access. So, das gibt es ja noch oft. Oder es bleibt ewig im Early Access und sie lassen es einfach irgendwie sterben und nehmen den Stutz und hauen ab. Und das ist so ein Beispiel wie irgendwie Baldur's Gate 3 auch und so, wo das Early Access echt etwas ist, wo mega dann aufs Balancing vom Endprodukt einzahlt, so, gerade bei so einem Game, weil da kann es schon sein, dass, also teilweise hast du völlig nuts Builds, so, weil du einfach, weil der Zufall halt so will und du das Richtige geklickt hast, das ist dann ja super lässig, aber es wäre scheiße, wenn du dreimal hintereinander ein scheiß Bild hast. Oder? Und das stört dich schon so in die Richtung, irgendwie, dass es immer wieder geil und motivierend ist. So, bis du mal die Unterwelt durch hast, die Oberwelt durch hast und nachher geht es dann weiter. So.
Nice. Also, Hades 2 beim Simon auf dem 2. Dann Domi, dies 2.
Bei mir das Spiel, das nicht viel anders macht als der Vorgänger auf dem 2, nämlich Ghost of Jotunheim.
Yes, geil.
Ja, eben, es ist auch hier. Wer Ghost of Tsushima gut gefunden hat, der wird es auch gerne haben. Es spielt 300 Jahre nach Tsushima, glaube ich. Und du spielst nicht mehr der Jin Sakai wie im ersten Teil, sondern. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen.
Kommt, glaube ich, nicht davon.
Das gibt es ja nicht.
Ich weiß es wohl auch nicht mehr auswendig.
Egal, du spielst eine Frau. ganz krasse Kämpferin, die Rache sucht, wo die Jotunheim
sitzt.
Atsu, ja genau. Atsu, ja, wie habe ich es vergessen? Genau, ihre Eltern sind ermordet worden von so einer Verbrecherbande, der Jotunheim 6, und du willst die rächen und alle umbringen. Und das ist so ein bisschen die Hauptmotivation von Quest, wo du drauf gehst. Und das Spielprinzip ist relativ ähnlich wie im ersten, du untersuchst eine mega schöne Open World in Japan, wo halt wie schon im ersten Spiel übertrieben bunt ist. Jemand hat den Schieberegler bei Saturation hat er auf das Maximum gestellt. So kommt es dir manchmal vor. Und irgendwie jeden Screenshot, den du machst, kannst du ausdrucken und der Wange aufhängen. Es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Eine hure geile Art Direction. Und was mir gefallen hat an der Open World, wie schon am ersten Teil, ist, es ist einerseits eine relativ konservative Open World im Sinne, dass du halt sehr viele Checklisten hast und Sachen, die du abhäkeln kannst. Aber mir gefällt, auf welche Art und Weise dass du das Zeug entdeckst, dass es sich alles so ein bisschen organisch anfühlt, eben wegen dem Navigationssystem, das schon im ersten Teil so war, wegen dem Wind, der dich zu Sachen führt, wegen Rauch, den du am Horizont siehst und gehst untersuchen, was es ist. Und wie ich auch geil gefunden, dass sie halt so ein bisschen Abwechslung reingebracht haben in so die Checklisten-Sachen. Oder du gehst irgendwie dutzende Mal gehst in irgendeinen Fuchsbau und der Fuchsbau führt dich dann zu einem Upgrade-Dings. Und es ist halt aber jedes Mal irgendwie ein bisschen anders, was passiert. Manchmal führt dich der Fuchs einfach dorthin und manchmal führt dich der Fuchs dorthin und auf dem Weg wirst du überfallen. Oder manchmal brennt irgendetwas und du musst dort Flammen reiten zusammen mit dem Fuchs und so. Es ist irgendwie jedes Mal irgendeine lustige Idee, die sie sich ausgedacht haben. Und das Kampfsystem habe ich auch super, super gefunden. Das ist das Mal ein bisschen anders als im ersten. Im ersten hast du verschiedene
Stanzen, so Haltungen, oder?
Ja, genau, oder? Ja. Und jetzt hast du verschiedene Waffen. Und die Waffen. Du hast irgendwie ein Doppelkatana, du hast einen Speer, du hast Kusarigama heisst das, das war meine Lieblingswaffe, so eine Sichel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, glaube ich, einfach ein Gewicht und mit dem kannst du ganz, ganz krasse Moves machen, das habe ich sehr geil gefunden. Jetzt kannst du auch hier on the fly wechseln und es fühlt sich alles mega flüssig an und die Kämpfe sind auch mega cineastisch inszeniert. Vor allem Bosskämpfe, wo du gegen besonders starke Gegner tust, die sind halt meistens so in so einer geilen Arena mit einem Sonnenuntergang und einem Baum im Hintergrund, der Blätter verliert. Hat einfach wirklich alles mega schön gemacht. Und die Story ist jetzt nicht, das ist irgendwie so die typische, also das Gefühl, mega viele PlayStation-Games so irgend so eine Rache-Story irgendwie. So, weißt, so, du musst jemanden rächen, jemand ist umgebracht worden, der nahe liegt. Und das ist so ein bisschen halt klassische Geschichte, wie man es kennt von vielen PlayStation-Games. Aber es hat gelangt, um mich am Ball zu halten. Und eben die Art und Weise, wie es inszeniert ist, ist echt super gewesen. Und etwas, was du in deiner Review, du hast es getestet, Simon, auch angemerkt hast, was ich recht spannend habe gefunden, die Hauptmissionen haben sich teilweise überhaupt nicht nach Open World angefühlt, sondern eher so ein bisschen nach mega stark gescripteten und inszenierten Uncharted-Level eigentlich, oder? Wenn du irgendeine Burg infiltrierst, dann hast du nicht das Gefühl gehabt, dass es innerhalb von einer Open World passiert, sondern halt von einem sehr, sehr eng orchestrierten Level. Und das habe ich noch spannend gefunden, so ein bisschen. Es hat einen guten Rhythmus gegeben, habe ich gefunden, von so mega linearen Abschnitten hin zur Open World, wie man es halt kennt von der Open World, wo du frei bist und kannst machen, was willst du machen. Und das habe ich irgendwie auch noch cool gefunden.
Ja, nein, ich habe es sehr, sehr toll gefunden. Hast weh nicht. Ich habe gedacht, dass du es auf die Liste nimmst. Nein, es wäre bei mir jetzt es hat viele gute Games gegeben das Jahr. Aber es hat extrem Spass gemacht und auch da wieder, aber das war beim Ghost of Sushi mal so gewesen, kannst auch wieder so Builds machen, wenn du nach einer Ausrüstung, in dem, dass du die verschieden kombinierst und so, hast dann, und da die Amulett, das ist eigentlich wie bei Claire Obscura, dann hast du so Amulett und die ganzen halt, das gibt dann mehr Schaden mit Pfeilbogen, bla 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 und so. Und dann, das, die bin ich auch wieder irgendwie stundenlang einfach am Umbröbeln gewesen. Und habe es natürlich dann auf dem, nicht Nightmare, sondern auf dem Hardcore-Modus gespielt.
Ach stimmt, zwar, du schwörst ja auf den, oder?
Den finde ich super. Und wenn die Gegner einmal oder zweimal verwirrt, bist du zwar tot, aber dasselbe ist bei den Gegnern. Also du bist so badass, läufst du die Gegner durch, musst einfach schauen, dass die nie verwirrt. Und dann machst du einfach baff, baff, baff und schnetzelst die wirklich durch. Du musst einfach ein bisschen taktisch vorgehen und dann, ja, aber... Ich spiele es nur auf dem, außer die Duell, also Bosskampf, das ist mies, weil dort haben die Bösser sind Bullet Sponges und du selber wirst trotzdem nach zweiten Schlag bist
du gekommen. Das ist nachher unfair. So.
Ja, das ist nachher unfair. Und das finde ich so, ja, come on, aber ich weiss schon, dass ihr meint, dass Bossfights epic sind und so, aber dann tut doch einfach im Hintergrund, dass sie so einstellen, dass Bösser, ja.
Alles kann nicht glänzen. Also, Ghost of Yotei, ja, vielleicht spiele ich es dann auch mal noch weiter in der...
Du hast nicht fertig gespielt?
Nein, ich habe wirklich das Metz nicht so gepackt. Ich finde es halt eben gleich... Ich habe das erste nur, auch nur gut gefunden und...
Aber es macht nicht viel Angst
als erstes. Nein, ja, es ist wirklich gleich zu viel Open-World-Formeln. Nein, es ist sicher ein cooles Game. Ghost of Yotei. Also, Tom, dann sind wir schon beim ersten. Und das ist bei mir auch nochmal ein Open-World-Game. Und eben zwar Kingdom Come Deliverance 2. Und das ist für mich gerade so die Antithese zu Ghost of Yotei.
Das ist so mehr Rollenspiel,
ja.
He?
Ja, das ist, ich habe das wirklich, das ist fast ein bisschen mehr Simulation wie Rollenspiel. Ja. Das ist ziemlich übertrieben gesagt. Aber es ist wirklich eins, wo du ein bisschen schwieriger vermutlich reinkommst. Visuell ist es aber von Anfang an ein Hurenbrett. Es sieht huere geil aus.
Ja.
Und eben spielt im Mittelalter, so in ehemaligen, oder im heutigen Tschechien.
Böhmen, oder?
Ja, genau, Böhmen. Und du bist so ein, es geht um so den Krieg halt einfach, wo der herrscht zwischen dem rechtmäßigen König und der anderen, der ihn sozusagen gestürzt hat und Intrigen und du bist so Gefolgschaft vom einen König und geht da zum Bündnis und läuft natürlich dann eine riesige epische Story drumherum, wo dann irgendwie, also ich habe es etwa 80 Stunden gespielt, das ist wirklich das, was ich mit Abstand am längsten gespielt habe.
Oh, das ist viel für dich.
Ja, das ist wirklich so. Das haben sie auch mega früh rausgegeben, der Code. Das war wirklich sehr dankbar gewesen.
Stimmt, hast du hure viel Zeit gehabt zum Testen. Das braucht es aber auch bei so einem Spiel. Oder? Das kannst du sonst gar nicht irgendwie einschätzen, ob das etwas kann oder nicht, was irgendwie jede Woche müsstest du durchrushen.
Super gewesen. Ich glaube, eine Woche vorher fertig war. So. Ja. Das ist unvorstellbar. Hey, nein, das hat mich wirklich reingezogen wie kein anderes. Einfach weil das Mittelalter so richtig hast können leben. Und es ist halt. Das hat mir jetzt wirklich mega gepasst, dass es ein bisschen langsamer ist, dass du Zeug musst selber suchen. Weißt, das mag ich wirklich auch nicht immer. Aber du musst halt dann irgendwo lesen, wo es dich hinschickt und weißt, was bei diesen Quests geht. Und ich finde, es sind halt, weißt, vieles hat sich natürlich auch irgendwo, haben sie sich sicher irgendwo daran orientiert, an also historischen Fakten, was passiert ist. Und es sind halt auch oft so nachvollziehbare Geschichten, die du erlebst, oder? Weißt du, jetzt irgendwelche zwei wahrscheinlich so Bauernfamilien, die sich streiten und die einen oder anderen immer Streichen spielen. Und du kannst dann oft selber entscheiden, hilfst denen, weißt du, schon anderen seine prämierte Kuh anmalen oder seine Ochs, damit er irgendwie dann nicht mehr dir unter die Nase reiben kann. Oder du kannst ihn umbringen, wenn du Lust hast. Oder du hilfst den anderen und dann irgendwo, weil sie sich immer darum streiten, wem gehört das Grundstück, kannst du den huren Grenzsteine, alte suchen. Und dort, wenn ich in 10 Minuten bin, ich auf dem Feld rumgelaufen und irgendwie Beschreibung gelesen. Früher hat es... Ah, genau, bis ich dort hinkomme, bin ich so lang gegangen. Weißt, irgendwo musste ich die Bibliothek einbrechen, weil mir der Typ natürlich das Buch nicht wollte geben. Und dort habe ich dann gefunden, dass es früher offenbar irgendeinen Grenzstein gegeben hat und so. Bei mir einen Baum, wo bei dieser Kreuzung und dann suchst du den. Und,
das ist einfach, so geil.
Und halt, die Simulation ist halt auch noch geil. Zum Teil... Dann hast du irgendeinen Wettkampf, einen Bogenwettkampf mit einem und so. Hey, wenn du in der Nacht bei dem einbrichst und seine Kleider klaust, dann kommt er nicht an den Wettbewerb nächsten Tag. Weil er einfach hat keine Kleider oder kannst du nicht den Bogen klauen und so Zeugs. Und das simuliert es dann. Und das ist wirklich, du kannst dann richtig eintauchen in die Welt. Und da bin ich wirklich völlig versunken und also wirklich unglaublich geil gefunden. Ich würde es eigentlich gerne mal weiterspielen, aber ich glaube, es gibt kein grosses Add-on. Ich glaube, es gibt nur so kleinere.
Es gibt mehrere.
Ja, aber sind es sind mehrere. Aber ich meine, es soll immer so kurze DLC, so ein Quest oder so. Aber hey, vielleicht muss ich das mal noch anschauen. Aber ja, hey, wirklich Kingdom Come Deliverance. Also wirklich, wenn man Fan ist von Burgen und so, vor allem die schönste Burg, die ich je gesehen habe in einem Game. Richtig geil.
Ist wahnsinnig hoch bei mir auf der Liste. Ich habe es 4 Stunden gespielt und 2 davon habe ich Kleider gesucht, weil ich völlig blöd war und mich nicht irgendwie anlegen konnte und habe irgendwie keine Kleider gefunden. Für mich ist das erst 5, er hat auch 5 Sterne gegeben, muss ich sagen. Das ist ein High. Das war sehr, sehr ein gutes Experience gewesen. Ich weiss nicht, wo ich die huren Dreckskleider finde. Ich bin einfach, sie wollen nicht mehr mir schnurren, weil ich da so in der Unterhose im Zeug rumlaufe. Ich bin aufgeschmissen.
Es war auch lustig, wenn nach dem Waschen gehst du in ein Bad und dann bist du nachher, hast du keine Kleider an und musst dann selber daran denken, dich schön anzulegen. Und das ist ja First-Person-Game eigentlich. Ja. Und dann bin ich auch schon ohne rumgelaufen und die Leute finden einfach so, Alter, jetzt legen wir ein paar Hosen an. Und dann bin ich so,
Dann habe ich irgendwie einen runtergeboxt und so, dann bin ich aber irgendwie entdeckt und dann habe ich dem die Hose klauen und so. Dann hat er das irgendwie, ist das auch nicht gegangen. Dann haben sie mich, das ist sehr, 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 sehr toll. Das, wirklich, also das meine ich wirklich im besten Sinne des Wortes, dass man so etwas machen kann. Und ich glaube, das ist, ich habe eben das erste, dann als zweite jetzt richtig gegamed, aber ich glaube, das ist wirklich eins, was ich unbedingt...
Es ist ein slow pace, also das ist schon so oft, das muss man sich einlassen. Und dann, weißt du, ich bin auch schon irgendwie auch beim Klauen verwünscht worden, bei irgendeiner Burg, habe ich die Sachen geklaut und dann angelegt und dann ein Bedienste, die hat mich nachher angehauen, hey, das ist das von meiner Herrin da, oder das hure Hütli. Und
ich so, das finde ich so gut,
Oh, wirklich, das ist so zügig so sehr geil, ja. Also, das ist Kingdom Come Deliverance 2. Dann, Simon, dein Game vom Jahr.
Mein Game vom Jahr ist fix, und das habe ich aber schon geschrieben, und ich bleibe dabei, es ist Blueprints. Fix. Ja. Das ist so ein krasses Spiel. Es ist so toll, es ist so... Jedes Mal entdeckst du wieder etwas Neues. Es ist so wieder ein Spiel, wo du 100 Notizen machen musst, beziehungsweise jetzt habe ich ein Photoshop-File gemacht, wo glaube ich 150 Gigabyte, 150 Megabyte groß ist, nicht Gigabyte, aber Megabyte, und ich einfach immer wieder erweitert habe, mit so Hand, und aber auch so in so Notizbüchern, wo ich nach einer Sitzung mitgenommen habe, also handschriftliche Sachen aufgeschrieben habe, wo wenn die Leute reingeschaut hätten, hätten sie gedacht, ich laufe jetzt den nächsten Samok.
Ja. Du hast also Fotos, du hast eine Pinwand gehabt mit Fotos und mit so roten Federn.
Ja. Nein, das ist das Photoshop-File. Dort habe ich alles so verbunden. Ja. Das ist so gut. Aber eigentlich ist es mega, also die Idee dahinter ist recht einfach. Du bist so ein Dude, der heißt Simon, der kommt in ein Haus, der hat das Haus geerbt von seinem, ich glaube, verstorbenen Onkel oder so. Und immer, das Haus würfelt sich jeden Tag wieder neu. Und wenn du in ein Zimmer reinkommst, dann hast du 3 mögliche Layouts, Blueprints, oder? Und das heißt Blueprints, der blaue Prinz, und es sind aber Blueprints, also...
Blaupause.
Naja, auf jeden Fall wählst du eine von diesen 3 Layouts aus. Die haben eine gewisse Rarität. Also das heisst, immer wenn du wieder nach in ein Zimmer reingehst, kommt der nächste. Dann musst du aber schauen, dass die Türen so gelegen sind, dass du wieder in den nächsten, dass du wieder überhaupt in einen Raum rein kannst, weil machst du sehr schnell dann so Sackgassen. Und Der Clou ist ein bisschen daran, dass du in dem Haus nicht frei rumlaufen kannst und der Tag irgendwie, sondern der Tag endet jedes Mal, wenn du den Raum wechselst, geht die Zeit eins runter und du hast nur so und so viel Zeit zur Verfügung.
Und ist nicht Schritt? Schritt hast du, glaube ich, oder?
Ja, es sind Schritte, aber die Schritte zählen aber, wenn du von einem Raum in den anderen gehst. Also, den Raum selber kannst du exploren, solange du willst, aber sobald du in einen anderen gehst, hast du noch einen Schritt weniger und irgendwann ist dann der Tag vorbei. Und in diesen Räumen gibt es schon einzelne Rätsel, aber dann gibt es noch Rätsel, die zusammenhängen, wo die Räume möglichst musst du so platzieren, an einem Ort platzieren, dass sie kommen. Dann mit der Zeit kannst du recht gut, oder es hat schon einen Zufallsgenerator, aber du kannst recht gut dann antizipieren oder steuern, welcher Raum das wann wie kommt. Und am Schluss willst du einfach quasi am Schluss von dem Haus hat es noch eine Anti-Chamber und dort drin kannst du noch Sachen machen. Auf dem Weg dort hin aber schaltest du jenes Zeug noch frei rund um das Haus herum, das gar nichts mit diesen Räumen zu tun hat und so. Da will ich jetzt gar nicht viel mehr sagen, aber es ist völlig krank, wie viel Zeit dass du dort drin kannst verbringen. Allein gerade die Anti-Chamber mal zu kommen, das ist überhaupt nicht das Ende, das ist erst der Anfang. So. Und das dauert aber schon irgendwie 15 bis 20 Stunden. Und dann nachher kannst du das Game aber, ja, du kannst es dann irgendwie auch so teilweise verbocken halt, teilweise kannst du Räume dann upgraden oder downgraden, damit es weniger oft kommt und so. Und dann, ja, es kann ein bisschen Drag sein. So. Aber allein, was das Spiel macht, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil alles ist zu viel verraten. Allein, was das Spiel macht, wie unfassbar vielschichtig das ist und wie insane viele Rätsel das es hat. Nichts in diesen Räumen, nichts. Denkt daran, wenn ihr es jetzt spielt, nichts ist einfach so dort. Es hat alles, in jedem Raum, immer irgendeinen Hintergrund. Ihr findet es aber einfach erst nach 80 Stunden raus. Das ist so krass.
Okay, das Game Design, ich habe es jetzt nicht so gefühlt wie du, aber ich habe es wirklich auch sehr geil gefunden. Es ist einfach, es ist einzigartig und das Game Design ist so verreckt. Also, wenn du wirklich vorstellst, wie man das designt hat, dass das Zeug zusammenpasst, dann findest du so, fuck,
das ist krass.
Ich kann mir so einen Brainfuck designen. Ja. Ja. Ich habe es halt dann eben, die Rätsel müsste ich dann alle ansprechen. Und eben, es kann dann gleich schon am Anfang ein bisschen mühsam sein, weil, also gerade am Anfang kannst du so das Zeug nicht so beeinflussen, wie sagen wir es, ARG, weißt du, das ist ein Zufall.
Und dann RNG.
Kannst halt oft auch einfach in den Scheissdreck hineinlaufen. Und ich habe ein paar Kollegen, die es eben dann nicht weitergespielt haben, weil sie das dann einfach zu fest genervt haben, das Zufällige. Das hat mich jetzt nicht so gestört, ich habe das eigentlich noch witzig gefunden, das ist schon dann, wie solche Poker spielen, weißt, Karten ziehen und so, ich habe das jetzt noch lustig gefunden. Aber genau, wir sind Rätsel dann irgendwo, zum Teil sind sie ein bisschen anstrengend geworden, aber es hat viele mega geile Sachen und wenn du etwas mal rausfindest, so, das ist schon, so die Aha-Effekte sind super geil.
Das Problem ist ein bisschen, und das ist auch ein bisschen Warnung, es ist auf Englisch und es muss auf Englisch sein und es hat eben viele so englische so Wortsachen drin. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil wirklich teilweise, ich habe ein, zwei Mal anschauen müssen, weil ich einfach gefunden habe, sorry, ich habe einfach zu wenig gut Englisch. Es ist zu, ich kann nicht so fest um die Ecke denken. Und das ist dann ein bisschen Scheiß. Ja. Aber
es ist ein Game, ja.
Aber nein, also es ist wirklich extrem, es ist so wirklich, es ist, ja, es ist
auch... Ich finde es super, dass so Games existieren, aber für mich sind sie nicht.
Ja, ich habe nachher noch mit dem Jonathan Blow ein Interview.
Ah, das ist heute?
Ja.
Also heute.
Es ist dann schon, das wird dann schon publiziert.
Das bin ich auch gespannt.
Ja, was der wieder Neues zu bieten hat.
Ja, der ist ein Spinner.
Also, genau. In dem Fall, Blue Prince, das ist eben blaue Prinz auf Englisch. Simon,
ich habe so lange gebraucht, bis ich das Wortspiel gecheckt habe.
Ja, dann ist das Game wirklich nichts für dich.
Das scheitert schon an dem, ja.
Das habe ich so von Anfang an klar gewesen, dass das Wortspiel ist.
Grossartig, so geht es mir am Ende auch. Also, in dem Fall, Domi, dies Nummer 1.
Ja, ein Game, das man nicht so viel überlegen muss. Donkey Kong Bonanza. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass wir ein neues Mario-Spiel zum Launch oder Launch-Window von Switch 2 bekommen, aber jetzt haben wir Donkey Kong bekommen. Oh gut. und es ist vom gleichen Team, wo die Mario Games macht, wo schon Super Mario Odyssey gemacht hat. Und das erste grosse 3D Donkey Kong seit Donkey Kong 64, glaube ich. Zwischendurch hat es nichts. Also es hat eben die 2D Revivals gegeben, aber das 3D Donkey Kong, das ist wirklich schon recht lang her. Und ich war absolut überrascht, wie gut es ist. Ich war skeptisch im Voraus, weil das Gimmick von diesem Spiel ist, dass mit dem Donkey Kong die Levels kannst zerstören, oder? Und jetzt habe ich eine lustige Idee gefunden, aber ich habe mich dann gefragt, lenkt das, um irgendwie das ganze Spiel zu füllen? Und kannst du das mit genug spannenden Ideen füllen, damit es engaging bleibt? Und ja, das kannst du definitiv machen. Und das finde ich geil, bei diesen grossen Tentpole-Releases, die Nintendo hat, setzen sie, habe ich das Gefühl, immer wie mehr auf so ein bisschen offenes Spielprinzip seit Breath of the Wild. Also, dass das Spiel wie nicht sagt, wie genau das etwas musst machen, sondern es sagt dir einfach, schau, das ist das Ziel. Und wie du dort herkommst, up to you. Und das finde ich auch zu geil an Donkey Kong Bonanza. Eben, weil die Umgebung mit Donkey Kongs Fäust kannst kaputt machen. Kannst zum Beispiel, wenn du ans Ende vom Level gehen willst, kannst du über einen Berg drüber gehen und dort rumhüpfen. Oder du kannst dir einfach einen Weg durch einen Berg bohren, sozusagen. Also so brute forcen. Und die Freiheit finde ich mega spannend. Und überall in diesen Levels, in der Erde, ist halt Collectibles. Irgendwie alle paar Meter schaltest du irgendetwas frei. Es gibt Fossilien, es gibt goldige Bananen. Und mit denen kaufst du dann Upgrades für einen Donkey Kong. Und mit der Zeit schaltest du dann auch, es gibt so Bonanza-Formen, wo du freischalten kannst, wo sich der Donkey Kong dann kurz in ein anderes Tier verwandelt. Und gegen Ende werden die ganz crazy, wirst ein Elefant, der mit dem Rüssel Zeug kann wegsaugen kann. Also anstatt dass du die Levels kaputt machst, tust du sie einsaugen und mit dem bist du dann komplett destruktiv. Du kannst innerhalb von wenigen Sekunden einfach so einen riesen Teil vom Level wegsaugen. Das hat mich auch fasziniert, oder? Dass du die Freiheit hast und die Ideen im Level-Design und im Rätsel-Design sind dann halt eben gleich so clever gewesen, dass halt gleich musst du überlegen, wie du jetzt vorgehst. Es hat zum Beispiel immer, das habe ich recht lustig gefunden, es hat immer so Nebenmissionen gehabt, wo du so Hide and Seek hast müssen spielen mit Figuren und die haben sich dann versteckt irgendwo im Level. Und du hast halt entweder alles können kaputt machen in der Umgebung und sie dann so finden oder du hast die Umgebung können beobachten und schauen, was sieht komisch aus und dann gezielt dort hergehen und kaputt machen. Und das finde ich einfach geil, dass du irgendwie die Flexibilität hast gehabt. Und hey, Es sieht nice aus, es ist jetzt nicht irgendwie grafisch krass beeindruckend. Ich würde sagen, hey, das ist jetzt wirklich nur auf der Switch 2 möglich, es wäre auf der Switch 1 nicht möglich gewesen, aber die Technik, die dahinter steckt, oder dass die Levels schrotten und das alles halt mit 60 Frames pro Sekunde läuft, ich glaube, bei dem wäre die Switch gestorben. Ursprünglich hat es als Switch 1 Game angefangen, aber sie habe ich gesehen, jetzt wird auch nichts ohne, dass wir irgendwie mit 10 Frames pro Sekunde durch die Levels spazieren. Und darum haben sie sich entschieden, Switch 2 exklusiv zu machen. Und ich finde, das war die richtige Entscheidung. Ja, und Musik absolut geil. Und eben für so Collectionists wie ich habe vorhin gesagt, oder ist da auf Platinum Trophies, die hat hier leider nicht. Aber ich habe trotzdem alle Fossilien, alle Bananen gesammelt, die es gibt. Die Belohnung dafür war ein bisschen lame, aber der Weg dorthin hat sehr viel Spass gemacht.
Hey, ich habe ein paar Mal gehört, dass das Game nicht geil ist, wenn man das eben nicht geil findet. Und ich finde, das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe es ja auch durchgespielt und ich spiele eigentlich nie Nintendo Games durch, weil es mir wirklich immer vorher verleidet. Und ich habe es auch, es ist einfach wie so etwas erfrischend anders. Das habe ich richtig geil gefunden. Es ist einfach mal neue Sachen machen, ein neues Spielprinzip mit lustigen Rätseln. Ich habe nur die Formen ein bisschen enttäuschend gefunden, weil wenn du es einfach normal durchspielst, gar nicht so viel brauchst. Also ich habe meistens, vielleicht mache ich den Vogel gebraucht und immer bei diesen Pflichtorten, dort brauchst du es kurz. Ich habe gehört, wenn das Game fertig ist, kommt ja nochmal ein Teil, den habe ich aber noch gar nicht gespielt. Dort brauchst du es offenbar vor allem.
Ja, es gibt nach den normalen Levels gibt's recht krasse Challenges. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich viel gehört habe, dass es allgemein zu einfach ist im Hauptteil. Wie hast du nicht gefunden?
Nein, was wollen ich? Was auch nicht, muss ja nicht immer alles hure schwierig sein. Gewisse Bossfights habe ich schon noch, also gewisse habe ich schwierig gefunden.
Okay.
Aber insgesamt, mir hat das Spass gemacht und ich muss nicht immer überall ein verdammtes Dark Souls haben.
Ja, und das ist auch mega oft bei so Plattformen, die Nintendo rausbringt, oder dass so wie der Hauptteil, der obligatorische Teil, relativ einfach ist und dann kommt der Hardcore-Teil für die, die es wirklich wissen wollen. Easy so, dass to jeder learn. Kann durchspielen, aber auch die, die ein bisschen Challenge haben, Freude daran haben. So.
Easy to learn, hard to master.
Genau.
Ich habe die Upgrades, das hat wieder so ein Upgrade-System, wo dann aber eigentlich auch nie richtig weißt, wieso das jetzt das eigentlich drin hat und so, weil wirklich etwas bringen tut es ja dann auch nicht. Weißt du, irgendwie so, kannst du ein bisschen länger twirlen oder was weiß ich. Das finde ich auch, das ist ja so ein bisschen meine Kritik. Aber ich finde es auch sehr toll. Ich muss es noch durchspielen, aber ich finde es, ich habe meine Switch 2 leider gerade dann ausgelehnt, aber ich finde es ein sehr, sehr ein lässiges Spiel. Hat es bei mir gerade auf die
und das neue Donkey Kong Design, auch super. Er sieht endlich nicht mehr dumm. Ich habe es nicht gerne vorher. Ich habe Donkey Kong auch nicht gerne als Charakter. Und ich glaube, es hat vor allem am Design gelegen, weil das neue finde ich super geil. Es hat wirklich so Emotionen im Gesicht. Und ich glaube, es sieht recht ähnlich aus wie im Film, oder? Ja. Ich glaube, sie haben sich recht an dem orientiert. Oder umgekehrt. Vielleicht war auch das Game vorher und sie haben sich näher im Film daran orientiert. Ich weiß es nicht. Aha,
das weiß ich natürlich nicht. Was
aber es sieht besser aus als vorher.
Donkey Kong Bonanza und Domi ist eins. Also komm, ich lese gerade nochmal schnell unsere Platzierungen durch. Bei mir auf dem 5 Keeper, dann Split Fiction, dann The Drifter, dann Ark Raiders und dann Kingdom Come Deliverance. Du, Simon, schien ich Top 5 nochmal schnell sagen?
Soll ich meine Top 5 nochmal sagen, wenn du mich jetzt da jetzt verwünscht? Ich bin gerade auf dem nächsten. Also 5 Sektori, Twin Stick Shooter da. Das Pelote auf dem Platz 4, dann auf dem Platz 3 haben wir Claire Obscure Expedition 33, dann auf dem Platz 2 Hades 2 und auf dem 1 ganz klar Blueprints.
Ich muss schauen, ob er nicht bescheisst, weißt du, und sich einfach aus dem Finger zieht, oder?
Nein, ich habe wirklich zwei vertäuscht, aber das habe ich jetzt noch schnell ad hoc können lösen.
Genau, dann bin ich noch mal.
5 Chronos The New Dawn, 4 Promise Mascot Agency, 3 Kirby Air Riders, 2 Ghost of Yotei, 1 Donkey Kong Bonanza und ein Special Shoutout noch etwas, was auf mir in die Top 5 wäre gelandet, aber ich habe es rausgenommen, weil es nicht wirklich den Kriterien entspricht. Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Ein Wii U-Spiel, das halt niemand gespielt hat, weil es auf der Wii U ist rausgekommen und wo das Jahr neu auf der Switch veröffentlicht wurde und wo mein meistgespieltes Spiel ist von diesem Jahr mit über 80 Stunden. Aber ich habe gefunden, weil es halt im Grunde genommen einfach ein Port ist mit relativ wenig Neuerungen, hat es jetzt keinen Platz auf der Top 5-Liste verdient oder auf meiner Top-Games-Liste von diesem Jahr verdient. Aber trotzdem noch Shoutout an das.
Also, soll ich auch einen Shoutout machen an Assetto Corsa Rally, wo einfach so gedroppt ist, als Shadow Drop fast und jetzt aber erst im Early Access ist und darum nicht reingepasst hat. Spielt das Game.
Brumm, 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 brumm.
Krasse Rennen, also, aber sehr simulationslastig, oder?
Hardcore.
Ja, ja. Hardcore.
Ich bin schon wieder so hässig. Bei mir ist das so hässig. Ich bin noch nie ins Ziel gekommen. Mach mal.
Doch.
Okay, wow.
Okay, aber das Ziel wenigstens mehr erreichen mit dem Podcast, mit dem letzten vom Jahr. Und genau, wir hören uns dann wieder im 2026. Und bis dann, danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Tschüss miteinander.
Tschüss.